mich gemutet, er ist mich wieder frei.
Ja, Joshua hat mir die Einleitung ein bisschen vorweggenommen. Genau, ich bin der Jüngste von den drei Sautendijks. Ja, auch vor 7, 8 Jahren zuletzt hier aktiv in der Gemeinde gewesen. Hab die Jungschau durchlaufen, die Jugend durchlaufen. Ich sehe Manu, da ist er. Die eine oder andere Schwitzkastensituation habe ich noch vor Augen, als wäre sie gestern gewesen. Ich glaube, Gidi, du hattest mich auch mal erwischt. Genau, und ja, ich studiere an der STH im gleichen Semester wie Marian. Genau, und freue mich sehr, heute hier zu stehen. Danke für das Vertrauen, Timo. Genau, ist genug geschnackt. Wir wollen auf die Worte unseres lebendigen Herrn Jesus Christus hören, aus Matthäus 6, 1 bis 4. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Worte des lebendigen Gottes. Kurzer Disclaimer zu Beginn, sollte ich im Eifer des Gefechts zu schnell reden, einfach kurz signalisieren mit einer kleinen Handerhebung, dann versuche ich mich zu bändigen. Lass uns zu Beginn noch beten. Herr, wir danken dir für diesen Morgen und für dein Wort. Ja, leite uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, mit diesem kleinen Abschnitt befinden wir uns mitten in der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die erste von den 5 großen Reden Jesu im Matthäus-Evangelium. Sie erstreckt sich von Kapitel 5 bis 7 und wir sind hier am Anfang von Matthäus 6, also mittendrin. Er beginnt mit den Seligpreisungen, in welchen er die wesentlichen Kennzeichen eines christlichen Charakters darlegt. Und wie dieser Charakter, wenn er wirklich ausgelebt wird, Salz und Licht der Erde ist. Danach spricht er weiter über Gerechtigkeit. Genauer gesagt über die christliche Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit ist eine bessere Gerechtigkeit. Besser als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Diese Gerechtigkeit ist grenzenlos. Ja, sie reicht weit über unsere Worte und weit über unsere Taten hinaus. Sie durchdringt unsere Herzen, unseren Verstand und unsere Motive. Ja, im ersten Vers von unserem heutigen Text fährt Jesus fort über die Lehre der Gerechtigkeit. Wir können das Wort Gerechtigkeit im ersten Vers ja als einleitenden Vers sehen für den ganzen Abschnitt. Und der Abschnitt erstreckt sich eigentlich, jetzt hier ist unser Abschnitt von 1 bis 4, aber wir können ihn zusammennehmen 1 bis 18, wo Jesus insgesamt 3 Mal über ein ähnliches Thema spricht, nur mit anderen Beispielen. Wir können also diesen einleitenden Vers und die Gerechtigkeit als Sinnbild für den Rest nehmen, was kommt. Und mit dieser Gerechtigkeit meint Jesus das allgemeine, fromme Tun, das, was aus unserem Glauben heraus entsteht, das, was wir aus unserem Glauben heraus tun wollen. Also wir können diese Aussagen, die Jesus jetzt noch folgend tätigt über Gerechtigkeit, ohne Bedenken auf unser gerechtes Tun im Allgemeinen beziehen. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten. Hier gilt es erstmal zu klären, was meint Jesus, wenn er von eurer Gerechtigkeit spricht? Was ist unsere Gerechtigkeit und inwiefern ist es etwas, was wir besitzen? Ja, unser Verständnis von Gerechtigkeit deckt sich nur in Teilen mit dem biblischen Verständnis von Gerechtigkeit. Während wir bei menschlicher Gerechtigkeit vielleicht in erster Linie an einen Grundkatalog von Menschenrechten denken, geht der biblische Begriff von Gerechtigkeit viel tiefer. Biblische Gerechtigkeit geht davon aus, dass wir in allen Dingen vollkommen auf Gott angewiesen sind, weil wir unser Leben voll und ganz Gott zu verdanken haben. Ja, es ist eine Abhängigkeit, die ständig nach ihm fragt und vertrauensvoll auf ihn sieht. Und es ist keine Abhängigkeit in einem Herren-Sklaven-Verhältnis, sondern Gott begegnet uns in einer lebensspendenden Gerechtigkeit. Und unsere Gerechtigkeit ist die bloße Antwort auf seine. Schon im Alten Testament ist in erster Linie nicht menschliche Gerechtigkeit gemeint, sondern Gottes Handeln und Verhalten. Wir sind und bleiben immer wieder Empfänger. Gottes Gerechtigkeit und unsere Gerechtigkeit vereinen sich. Sie gehen Hand in Hand. Dazu lesen wir in Jesaja 45, Vers 8: Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken, regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bringe Heil und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Ich, der Herr, erschaffe es. Ja, Gott lässt seine Gerechtigkeit von oben herab regnen. Ohne dieses Wasser kann die Gerechtigkeit auf Erden nicht heranwachsen. Gott ist also Urheber der Gerechtigkeit in allen Belangen. Der neutestamentliche Begriff für Gerechtigkeit, die Kaios, nimmt diesen alten, alttestamentlichen Begriff voll auf. Was natürlich neu ist, ist die absolute Bindung an den Sühnetod Christi, in dem sich Gott als gerecht erweist. Wir lesen dazu in Römer 1, 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Das ist die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Im Evangelium Jesu Christi, der Kraft Gottes, wird uns also nun die Gerechtigkeit offenbart, welche vor Gott gilt. Und ich glaube, es wird gerade dann verkehrt, wenn wir versuchen, diese Gerechtigkeit, welche wir erleben in der wunderbaren Gnade Jesu Christi, wenn wir diese Gerechtigkeit versuchen zu trennen von unseren Taten der Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben die Gerechtigkeit für uns angenommen in Jesus Christus, aber versuchen dann unser Leben in der Nachfolge ohne ihn zu leben, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wenn wir das tun, wird die Gerechtigkeit tatsächlich zu unserer Gerechtigkeit. Und wozu das führt, beschreibt Jesus in den folgenden Versen, wie ich finde, auf eine unglaublich anschauliche Art und Weise. Wir lesen weiter. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Jesus beginnt hier eine Theatersituation zu zeichnen. Das Wort, was er benutzt für Sehen hier, ist im Urtext Theaomai, wofür sich das Deutsche theatralisch ableitet. Die Zuschauer, das Publikum, welches gespannt auf die Bühne schaut, ist damit also gegeben. In Vers 2 führt Jesus die Hauptprotagonisten ein. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn empfangen. Jetzt haben wir also die Hauptrollen, die Heuchler. Im Urtext Hypokritai, die englisch Versierten unter uns werden die Nähe zum englischen Hypocrite schon hergestellt haben, wobei Heuchler eigentlich auch nicht so fern ist. Der Hypokrites war im klassischen Griechisch grundsätzlich einfach ein Redner oder ein Schauspieler auf einer Bühne. Dass hier die Pharisäer gemeint sind, wird im Kontext deutlich, aber ist auch vor allem klar, wenn wir sehen, dass Jesus Pharisäer und Heuchler eigentlich als Synonym verwendet, so hart es klingt. Wenn wir uns den Alltag der Pharisäer genauer anschauen, da wird uns eines ganz klar. Ja, ihnen bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als ihr Leben als Schauspiel zu gestalten, Tag für Tag wieder neu auf die Bühne zu steigen. Denn das Alltagsleben und das religiöse Leben lag bei den Pharisäern und Schriftgelehrten ineinander. Deswegen hing die Bewertung und Anerkennung der Pharisäer untereinander und von außen völlig und ganz auf ihr religiöses Verhalten ab. Das heißt, wenn sich einer religiös fahrlässig verhält, schwindet so das Vertrauen ihm gegenüber und somit seine ganze Stellung. Das Ergebnis ist also logisch. Jeder beobachtet jeden bis ins kleinste Detail. Und somit wird jeder auf seine Frömmigkeit hin bewertet. Das heißt aber auch, für Verfehlung ist kein Platz. Ja, jeder Fehltritt, ob klein oder groß, wird gnadenlos bestraft. Ja, meine Lieben, genau sowas führt zu diesem Schauspiel, wie Jesus es beschreibt. Ja, weil solange wir leben, solange wird auch Verfehlung ein Teil unseres Lebens sein. Deswegen konnten die Pharisäer nur so ihr religiös makelloses Image bewahren, wenn sie all ihre religiösen Taten so zur Schau stellen, dass ihre Verfehlung in den Hintergrund gerät. Um damit etwas vorzuspielen, was eigentlich gar nicht der Realität entspricht. In Matthäus 23 spricht Jesus auch ein ganzes Kapitel lang über die Heuchelei der Pharisäer. Ich finde, der Abschnitt zeigt das Dilemma der Pharisäer nochmal sehr deutlich. Ab Vers 5 sagt er Folgendes über ihr Verhalten. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Und sie lieben es. Ja, sie lieben jeden einzelnen anerkennenden Blick, jedes anerkennende Wort, jeden Platz im Mittelpunkt. Aus diesem Hamsterrad hinauszubrechen, ist unfassbar schwierig. Und ja, worum es für die Pharisäer fast im Grundsatz unmöglich ist, beschreibt Jesus in Johannes 12, Vers 43. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Hier ist das Dilemma der Pharisäer im Grundsatz offenbart. Ein Leben für die Menschen kann kein Leben für Gott sein. Ein Leben für die Menschen kann kein Leben für Gott sein. Es geht nicht. Beziehungsweise es geht gewissermaßen schon, aber um beim Text zu bleiben, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Jesus benutzt hier eine Formel aus dem geschäftlichen Leben, die auf jeder Quittung der damaligen Zeit stand. Und sie besagte, ich habe nichts mehr zu fordern, sondern alles, worauf ich Anspruch erhebe, habe ich bereits empfangen. Ja, mit dem Applaus wurden diese Quittungen auf die Bühne geschmissen. Ich habe alles empfangen. Ja, ist es nicht pervers, dass gerade in den Taten wie Almosen, Gebet und Fasten, die zur Ehre Gottes gedacht sind, dass wir gerade in diesen Taten, dass wir gerade diese Taten zu Werkzeugen machen, um es selbst zu verherrlichen. Dass wir gerade dadurch uns selbst in den Mittelpunkt stellen möchten. Und wenn Jesus eingehend sagt, habt Acht, nicht so zu handeln wie sie, dann nimmt er uns mit in dieses Bild hinein und wir sind vor die Frage gestellt. Wo stehen wir in diesem Bild? Wo stehst du in diesem Bild? Ja, wir brauchen uns nichts vormachen. Jesus spricht hier explizit die Pharisäer an, aber die tiefe Sehnsucht, gesehen und anerkannt zu werden, ist bestimmt kein Alleinstellungsmerkmal der Pharisäer. Adolf Schlatter in seinem Kommentar zur Lebensrealität der Pharisäer fällt, wie ich finde, ein sehr treffendes Urteil, indem er über die Pharisäer spricht. Jeder beobachte fortwährend jeden und maß den Grad seiner Frömmigkeit. Die tiefste Schwierigkeit, mit der jede religiöse Gemeinschaft ringt, war damit ans Licht gestellt. Ja, es ist tatsächlich eine unglaublich tiefe Schwierigkeit und es ist daher auch kein Wunder, dass Jesus gegen die Pharisäer so hart ins Gericht geht. Gegen das Schauspiel, gegen die Heuchelei. Doch wir wollen anhand von unserem Text sehen, wie Jesus auch hier uns nicht alleine lässt. In Vers 2 haben uns die Pharisäer als Negativbeispiel gedient, wie wir eben nicht Gerechtigkeit ausüben sollten. Jesus sagt aber auch, wie wir es tun sollten. Er spricht dabei zwei Ebenen der Verborgenheit an. Ersteres in Vers 2 haben wir schon teilweise beleuchtet. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen. Unser Almosen, unser gerechtes Tun, sollen wir nicht aktiv zur Schau stellen. Es soll also erstens verborgen sein vor den Menschen. Ja, dazu ist mir ein sehr einschneidendes Erlebnis eingefallen. Und dazu muss ich ein wenig ausholen. Wir haben als Brüder früher, ich weiß nicht, um 2010 rum, 2011, haben wir natürlich mit Begleitung unserer Eltern im Sommerferienprogramm ein Pfannkuchenhaus veranstaltet. Vielleicht erinnern sich ja manche dran, ich habe noch ein Bild mitgebracht. Ha. Da vielleicht ein paar bekannte Gesichter. Hier sind wir drei Sortendeichs, der ganz rechts bin ich, das ist Joschi Lukas, ja, Marian, im Bayern-Trikot, unser Freiburg-Fan. Und dann Sporing, ich glaube, Vater Sporing habe ich auch schon erkannt. Genau, das war die Wande, hier kamen sie dann rein, hier habe ich vorne die Pfannkuchen vertickt. Und hinten in der Küche haben Lukas und Joshua die Pfannkuchen gemacht. Und so haben wir uns im Sommer ein kleines Taschengeld dazu verdient. Das waren immer ja, sehr ereignisreiche zwei Wochen. Wir hatten auch viel Spaß gemeinsam. Aber am Ende des Tages hat es dann schon gezählt, ja, was ist dann bei rumgekommen? Ne? Was haben wir denn gekriegt? Was haben wir verdient? Dann nach den zwei Wochen stand dann der große Tag an, der große Zahltag. Und jeder hat gespannt auf seinen Teil gewartet. Und wir mussten dann, beziehungsweise durften, je nachdem, wie fromm wir das jetzt ausdrücken möchten, einen Teil des Geldes auch weggeben. Und ich glaube, damals war es eher ein Müssen. Ich erinnere mich nicht noch wirklich sehr gut daran, wie wir dann eine gewisse Summe in den Briefkasten einer Familie geschmissen haben. Mit der Notiz für einen Ausflug in den Steinvasenpark. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich weiß noch genau, dass ich es nicht verstanden habe. Ja, wenn wir sowas machen, wieso schreibe ich da nicht noch kurz meine Unterschrift drunter? Für den Steinvasenpark. Liebe Grüße, Vincent Sautendijk. Ich habe dafür sehr hart gearbeitet. Ja, was ist das doch für eine mega Verschwendung? Wenn ich schon einen Teil meines hart erarbeiteten Geldes dahin gebe, dann soll die Familie doch wenigstens wissen, wem sie es zu verdanken hat. Und vielleicht wäre dabei ja eine Dankeskarte mit einer Tafel Schokolade zurückgekommen, wer weiß. Ja, rückblickend offenbart doch diese so kindlich ungeschönte Ehrlichkeit, wie zutiefst menschlich diese Gedanken sind. Luther drückt es so aus. Die Welt wird nie erfahren, was Recht Almosen heißt, denn wir sind alle so. Wenn uns die Leute nicht mehr loben und ehren, Dank und Gunst zeigen, so würde ein jeglicher bald die Hand zurückziehen. Ja, aber weil ich es damals wirklich nicht verstanden habe, habe ich vielleicht sogar etwas empört meinen Vater gefragt, was denn der Sinn hinter dem Ganzen sei. Für meinen Vater, Theologe, war das natürlich eine Steilvorlage für den Vers 3 unseres heutigen Textes. Achtung, Vincent, wenn du Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Wie viel ich von diesen Worten damals verstanden habe, sei mal dahingestellt. Aber sie haben mich noch länger begleitet, bis zum heutigen Tag. Wenn du Gerechtigkeit ausübst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Meine Lieben, ja, ich glaube, diese Stelle soll uns nicht bloß zeigen, wie wir richtig etwas in den Opferkorb schmeißen, sondern sie zeigt uns auf eine, wie ich finde, sehr ermutigende Art und Weise, wie wir aus Gottes Gnade in der frohen Botschaft Jesu Christi leben. Dietrich Bonhoeffer, einer der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts, deutet die Stelle folgendermaßen. In dem Satz, lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, ist der Tod des alten Menschen verkündigt. Das heißt, der alte Mensch, der sich durch Werke seine Gerechtfertigung bei Gott erarbeiten möchte und dabei gar nicht anders kann, als das Scheinwerferlicht auf sich zu richten und ständig auf sich selbst zu schauen und so auch darauf, was die anderen denken und sagen über ihn. Ja, eben dieser Mensch muss sterben in Jesus Christus. Dass dieser alte Mensch noch irgendwo in schlummert und seine Wege ans Licht zu finden sucht, gehört leider zu unserer Lebensrealität dazu. Und deswegen dürfen wir auch nicht naiv sein. Aber es geht darum, wohin wir unseren Blick danach richten. Daher auch der Appell Jesu, habt Acht, wie oft ertappen wir uns wieder darin, uns selbst ins Rampenlicht zu stellen, auf die Bühne zu steigen. Luther nennt uns einen Indikator, der uns zeigt, dass vielleicht etwas nicht stimmt. Er schreibt, man erkennt solche Heilige daran, dass sie bald zornig werden und zurückziehen, wenn sie Undank und Verachtung fühlen. Denn wenn sie es nicht aus der Ursache täten, würden sie sich durch Undank und Verachtung nicht entrüsten und abbringen lassen, sondern fortfahren und sagen, ich hab's nicht darum angefangen und ich lasse es nicht darum, sondern um Gott zu ehren und zu gefallen will ich's tun, wenn auch niemand ein gutes Wort dafür sagt. Dass sie bald zornig werden und zurückziehen. Ja, wenn wir ehrlich sind, kennt nicht jeder von uns einen solchen Zorn. Ein Zorn, der uns daran zerbrechen lässt, dass wir etwas nicht bekommen, was wir aber so zutiefst erwartet haben. Das Gefühl der Verzweiflung, ja vielleicht sei es in der Gemeinde, in der Familie oder in Freundschaften, Zeit, ja vielleicht sogar Geld gegeben zu haben oder zu geben und nichts dafür zurückzubekommen. Nicht ein kleines Dankeschön. Dass ein solcher Zorn dann allmählich zu einem Rückzug führt, ist kein Wunder.
Und dass wir vielleicht aus dem Zorn heraus auch den Zorn auslassen auf unsere Mitmenschen, liegt nahe. Aber so verständlich ein solcher Zorn auch sein mag, ich glaube, es gibt nur einen Zorn. Es gibt nur einen Zorn auf dieser Erde, der wirklich gerechtfertigt ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich der Zorn Gottes über die Sünde. Und das Evangelium ist, dass dieser Zorn nicht uns trifft, sondern Gottes eingeborenen Sohn leidend am Kreuz. Und so, wie er da hängt am Kreuz, ist das Letzte, was er empfängt, Dank und Verehrung, sondern Undank und Verachtung. Jesus wusste um den Zorn, der ihn treffen würde, wenn Jesus im Garten Gethsemane zu seinem Vater spricht: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wenn Jesus hier dieses Gebet spricht, spricht er nicht aus einem Gedanken des Rückzuges heraus, sondern macht eines deutlich: Ja, wie es auch kommen mag, so geschehe der Wille meines Vaters. Jesus wusste eines ganz deutlich. Er wusste, weshalb er auf der Erde war. Und zwar, um den Willen zu tun seines Vaters im Himmel. Ja, wir lesen, er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Aber zurückziehen war keine Option. Als seine engsten Begleiter der letzten Jahre, als er diese bat, bei ihm zu wachen, schliefen sie ein und er war allein. Aber zurückziehen war keine Option. Als er verhaftet wurde, flohen seine engsten Begleiter in die Dunkelheit. Ja, seine engsten Freunde, die ihn die letzten Jahre begleitet haben, mit ihm Höhen und Tiefen erlebt haben, ja, seine Herrlichkeit schmecken durften, sie waren die, die flohen in die Dunkelheit. Aber zurückziehen war keine Option. Auch am Kreuz, am Höhepunkt des Leides, der Passion, unter Spott und Verachtung war der Rückzug keine Option. Deshalb gilt uns die Frage an diesem Morgen, die wir Christus nachfolgen wollen: Wenn Undank und Verachtung uns treffen, ist der Rückzug eine Option? Ich glaube, es bleibt immer dann eine Option, wenn wir nach Johannes 12, Vers 43 die Ehre bei den Menschen mehr lieben als die Ehre bei Gott. Natürlich werden wir uns auch immer wieder darin erwischen, dass die Blicke der Leute um uns herum zu wichtig werden. Doch ich glaube, es ist dennoch eine Entscheidung im Grundsatz, ja, die wir immer wieder aufs Neue treffen müssen, vielleicht sogar täglich. Es ist die Entscheidung, für Gott zu leben. Die Entscheidung, für Gott zu leben, und dabei bleibt Gott Grund, Ursache und Ziel für all unser Tun. Alles, was wir haben und alles, was wir zu tun vermögen, soll Gott dienen. Und auch, und das ist der springende Punkt, auch wenn wir damit auf Erden keinen einzigen Dank verdienen. Und das tun wir im Vertrauen, um mit dem letzten Satz unseres Abschnitts zu schließen, das tun wir im Vertrauen darauf, dass dein Vater, der ins Verborgene sieht, es dir öffentlich vergelten wird. Unser Vater, der ins Verborgene sieht, ja, sein Blick, sein liebender Blick ist es, der niemals von unserer Seite weichen wird. Und das Wort für sehen ist hier eben nicht Theaomai. Es ist nämlich kein Theater. Es ist das Echte, das, was bleibt und das, was wirklich zählt. Ich möchte schließen mit den Worten des Paulus in Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Lass uns beten. Allmächtiger Vater, wir wollen dir danken für dein Erlösungswerk in Jesus Christus. Und wir wollen um deinen Beistand beten, so wie wir dir nachfolgen, dass wir in der Eile nicht beginnen, uns selbst nachzufolgen, sondern immer dir mit unserem Leben alle Ehre zu geben. Auf deinen Blick zu hoffen, auf deinen Blick zu vertrauen. Auch wenn keiner um uns herum uns sieht, bist du es, der uns sieht. Amen.